Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Michael Bröker und weil wir Gabor Steingart ein paar Urlaubstage gönnen sollten, starte ich mit Ihnen gemeinsam in diesen Tag. Heute ist Montag, der 6. Juli. Annegret Kramp-Karrenbauer vor rund anderthalb Jahren bei Anne Will zur Frage, ob sie als CDU-Chefin eigentlich auch auf das Kanzleramt schielt.
Wenn man sich um den CDU-Parteivorsitz bewirbt, mit dem immer auch die Frage einer möglichen Kanzlerkandidatur verbunden ist und man traut sich das nicht zu oder man schließt das für sich persönlich komplett aus, dann darf man sich um den Parteivorsitz nicht bewerben. Ob das am Ende des Tages so kommt, hängt von vielen Fragen ab und ob man Kanzler oder Kanzlerin wird, das hängt sowieso von den Wählerinnen und Wählern ab in Deutschland und das auch ganz gut so.
Heute ist klar, die Kanzlerkandidatur ist vom Tisch. Daran ist nach vielen Pannen und Peinlichkeiten im ersten Amtsjahr nicht etwa das Wahlvolk schuld, sondern die lieben Parteifreunde. Die wollten nämlich einen neuen Parteivorsitzenden. AKK kündigte daraufhin ihren Rücktritt an, aber weil sich das Coronavirus um die Querelen der Union herzlich wenig schert, ist die Politikwissenschaftlerin aus Püttlingen immer noch Vorsitzende der CDU. Man könnte auch sagen, die mächtigste Lame Duck der Nation. Aber was tut sie als Verteidigungsministerin? Sie kämpft. Um die eigene Zukunft und um ihr Amt. Im ARD-Sommerinterview knöpfte sich Annegret Kramp-Karrenbauer die Eliteeinheit in der Bundeswehr, die KSK, vor und den dort besonders wuchernden Rechtsextremismus.
Also es passiert ja sehr viel mehr, als dass wir nur überprüfen. Es wird die zweite Kompanie, die immer wieder Nukleus war für Vorfälle, aufgelöst. Wir werden den gesamten Bereich der Ausbildung neu organisieren. Die Aufsichten über das KSK werden anders geführt werden. Wir werden in den nächsten Monaten insbesondere das Thema, wie ist mit Material, wie ist mit Munition umgegangen worden, uns nochmal anschauen. Wir werden danach gehen. Und ich will noch mal sagen, das ist nicht nur die Frage des KSK,
absolut,
sondern wir lernen jetzt auch vieles, was wir ansonsten in anderen Bereichen der Bundeswehr auch brauchen.
Außerdem will Annegret Kramp-Karrenbauer die Stimme erheben bei ihrem Besuch im UN-Sicherheitsrat an diesem Dienstag in New York. Dort hat Deutschland im Juli den Vorsitz und AKK sucht die große Bühne.
Im Übrigen werde ich bei der Sitzung im Sicherheitsrat noch einmal sehr deutlich machen, dass der Ursprung der Menschenrechte und auch der Ursprung der Vereinten Nationen ein Ursprung war, der ganz deutlich gemacht hat, es gibt Rechte, die sind universell und die kann man nicht aus politischen Gründen, aus religiösen Gründen oder aus kulturellen Gründen einschränken. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft an alle diejenigen, die glauben, sie könnten sich auch von Menschenrechten ein Stück weit distanzieren.
Naja, und jetzt hilft ihr der Vorschlag der Wehrbeauftragten Eva Högel. Die will die Wehrpflicht wieder einführen. Und das gibt Annegret Kramp-Karrenbauer die Möglichkeit, ihre eigene Idee zu präsentieren, nämlich ein neuer Bundesfreiwilligendienst.
Es geht nicht darum, dass wir einfach nur zu einer Wehrpflicht zurückkehren. Ich glaube, dass das intelligentere Mittel wäre, über eine allgemeine Dienstpflicht in Deutschland nachzudenken.
Die Botschaft der Frau ist klar. Sie lautet, mit mir ist noch zu rechnen. Vor allem richtet sich dieser kleine Hinweis an die Kandidaten für den CDU-Vorsitz, die im Dezember gewählt werden wollen. Denn wer auch immer Annegret Kramp-Karrenbauer folgt, er soll die Vorgängerin bei einer möglichen Regierungsbildung 2021 bitte nicht vergessen. Sie möchte im Amt bleiben. Unsere weiteren Themen heute. Mit dem Virologen Professor Hendrik Streeck aus Bonn spreche ich über die neue Normalität mit dem Coronavirus und was die Maskenpflicht damit eigentlich zu tun hat.
Jetzt zu testen und auch ein bisschen zu wagen, ob man durch Wegnahmen einzelner Maßnahmen auch noch weiterhin weniger Infektionen hat, das kann man ausprobieren. Und es hängt ja wirklich auch davon ab, in welchem Bundesland das gemacht wird.
Der Ökonom Professor Michael Hüter erklärt uns, warum die wirtschaftliche Erholung vielleicht doch früher kommen könnte, als es manche befürchten.
Also brauchen wir in so einer Situation konsumnahe Instrumente. Und das ist halt keine Präzisionschirurgie, sondern es ist schon einmal der Vorschlaghammer, da haut man einmal auf den Pudding.
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, bei welchen Unternehmen die Aktionäre in dieser Woche besonders gespannt sind. Und wir freuen uns mit den Rolling Stones über einen späten, aber besonders schönen Erfolg in Deutschland. Die Corona-Pandemie hat viele neue Begriffe in die Alltagssprache eingeführt. Systemrelevant etwa oder zweite Welle und Heinsberg natürlich. Der kleine Ort im äußersten Westen erreichte bundesweite Bekanntheit als erster Hotspot in Deutschland. Und der Mann, der mit seinem Team eine mittlerweile berühmte Studie in Heinsberg durchführte, ist Hendrik Streeck, Professor für Virologie und Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Universität Bonn. Er ist auch Berater des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet. Was sagt er eigentlich zur aktuellen Diskussion, die Maskenpflicht doch wieder aufzuheben? Und warum glaubt er nicht an eine zweite Welle? Das alles besprechen wir jetzt. Schönen guten Tag, Herr Professor Streeck.
Schönen guten Tag.
Herr Professor Streeck, 422 neue Corona-Fälle bundesweit in Deutschland. Das erste Bundesland will die Maskenpflicht abschaffen. Ist die neue Normalität vielleicht einfach nur die alte?
Wir haben ja relativ wenig Infektionen noch in Deutschland. Und als wir anfingen mit der Maskenpflicht und der Kontaktbeschränkung, da sah das Geschehen ja sehr anders aus. Und wir hatten sehr viele Neuinfektionen pro Tag. Damals haben wir ja nicht einen Kompass entwickelt und gesagt, wo wir eigentlich hinwollen. Was ist unser Ziel an Neuinfektionen? Jetzt zu testen und auch ein bisschen zu wagen, ob man durch Wegnahmen einzelner Maßnahmen auch noch weiterhin weniger Infektionen hat, das kann man ausprobieren. Und es hängt ja wirklich auch davon ab, in welchem Bundesland das gemacht wird. Es gibt ja Bundesländer, wo es kaum wirklich oder fast gar keine Infektionen mehr gibt.
Es gibt viele Landkreise, in denen es gar keine Neuinfektionen mehr gibt. Wie soll man jetzt damit umgehen, wenn man die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin in ihren Treffen mal bewertet? Soll es regionale Unterschiede geben bei den Maßnahmen oder gibt es eine Blaupause für alle?
Nun, ich glaube, man muss da unterscheiden. Auf der einen Seite denke ich, dass regionale Unterschiede Sinn machen, gerade in solchen Bundesländern oder Kreisen, wo wir gar keine Infektionen mehr haben. Aber auf der anderen Seite die Reaktion auf das Virus, die sollte viel mehr vereinheitlicht sein. Es ist ja überall das gleiche Virus, aber jeder Ausbruch, also gerade wie man das jetzt in den fleischverarbeitenden Industrien gesehen hat, sorgt für lokale Hektik und es wäre viel besser, wenn man das zentralisieren könnte und auch zentralisiert die Erfahrung sammeln kann. Also Spezialisten, Teams, die bei jedem Ausbruch ja dazulernen.
Was spricht eigentlich dagegen, dass wir uns alle in diesem Land regelmäßig, sei es alle 2 Tage oder einmal in der Woche, testen lassen?
Komplett ohne Anlass zu testen halte ich nicht für sehr sinnvoll. Dafür sind eben im Moment die Infektionszahlen viel zu gering. Das hat nämlich einen Effekt, dass wenn man sehr wenige Infektionen nur noch hat, dann ist die Gefahr relativ hoch, dass man auch ein falsch positives Ergebnis generiert.
Also ein Test, der positiv ist, obwohl der Mensch nicht infiziert ist?
Je weniger Infektionen da sind, das ist ein mathematisches oder statistisches Problem, je weniger Infektionen da sind, desto eher findet man auch einen falsch positiven Fall. Hinzu kommt eben aber auch noch das Problem, dass ein negativer Test ja nicht ausschließt, dass man sich gestern infiziert hat oder heute infiziert und es besteht eben dann die Gefahr, dass der Untersuchte sich in einer falschen Sicherheit liegt und damit auch wieder eine Gefahr besteht, dass der dann andere Maßnahmen oder Kontaktbeschränkung oder auch Social Distancing vernachlässigt.
Also es sind psychologische und mathematische Begründungen, die gegen eine Massentestung sprechen. Das versteht natürlich kaum einer da draußen, der sagt, ich fahre zu meiner Familie, ich will selber mein Privatleben wieder offener gestalten, ich fahre in den Urlaub, ich möchte mich gerne testen lassen. Soweit wird es also aus Ihrer Sicht nicht kommen, dass diese Menschen, die das benötigen, aus anderen Gründen außer medizinischen einen Test bekommen können.
Also ich denke, dass Selbstbestimmung am Ende und eine Eigenverantwortung doch eine Rolle spielen sollte. Ich denke auch, dass eine alte Frau oder Mann in einem Pflegeheim, die vielleicht schon den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, in ihrem ganzen Leben ja viele Risikoabwägungen gemacht haben und man denen auch zugestehen muss, dass sie für sich selber eine Risikoabwägung haben sollten, ob sie ihre Enkel und Kinder sehen können. Wie man da das dann gestaltet, dass sie dann aber auch nicht andere wieder gefährden, das ist dann wieder eine Frage von den Konzepten in den Altersheimen oder Pflegeheimen. Aber ich glaube, eine Eigenverantwortung am Ende muss wieder eine größere Rolle spielen.
Die Kanzlerin sagt, es sei in der Natur der Dinge liegend, dass die Pandemie auch eine zweite Welle ergebe. Wann die genau kommt, weiß niemand, aber dass sie kommt, sei logisch. Hat sie da recht?
Ich glaube nicht, dass wir eine zweite, dritte oder vierte Welle haben werden. Wir haben ja noch nicht mal die erste Welle hinter uns gebracht. Es ist ja eine kontinuierliche Welle, quasi eine Dauerwelle, die immer mal wieder hoch und runter geht. Dieses Virus wird bleiben. Wir sind nicht auf einer Insel, wir sind nicht abgeschottet von den anderen Staaten und Ganz egal, wie weit wir die Neuinfektionen nach unten bringen, werden wir auch immer mal wieder mehr Infektionen haben. Also wir werden ein dauerhaftes Auf und Ab haben. Das kann man am Ende nur durchbrechen, wenn wir einen Impfstoff haben. Aber jetzt zu hoffen, dass wir in den nächsten Jahren oder nächsten Jahr einen Impfstoff haben, ist eben schwer vorhersehbar.
Wir wissen noch nicht, wie weit wir da bei der Impfstoffforschung sind. Mehr als 100 Unternehmen weltweit sind ja dran. An einem hat sich sogar die Bundesregierung, also der Bund, beteiligt. Sie können aber nicht abschätzen, wie schnell die vorankommen?
Nein, das Problem an einem Impfstoff ist, dass man nicht vorhersagen kann, ob der Impfstoff am Ende wirkt oder nicht. Also man kann ein Konstrukt erstellen und den testen, aber ob er wirklich wirkt, das kann man erst dann am Ende am Menschen testen. Und gegen die größten infektiologischen Killer der Welt, also Malaria, Tuberkulose, Dengue, HIV, gegen all die wird ja händeringend nach dem Impfstoff geforscht, aber wir haben im Moment noch keinen gefunden. Es kann sein, dass für ein Coronavirus der erste Impfstoff funktioniert und wunderbar effektiv ist. Es kann aber auch sein, dass wir in den ganzen 194 Konstrukten, die, glaube ich, im Moment entwickelt werden, keiner davon dabei ist, der funktioniert. Wir wissen es einfach nicht.
Deutschland feiert sich weltweit für das Corona-Krisenmanagement und die niedrigen Zahlen, die in diesem Land auch bei den Todesfällen im Vergleich zu anderen Ländern vorzuweisen sind. Ist das Lob dafür eigentlich gerechtfertigt?
Das sehe ich schon so. Also die Bundesregierung hat sehr schnell und sehr aktiv gehandelt und vor allem auch unser Bundesgesundheitsminister hat situativ schnell Veränderungen angepasst und war da auch sehr agil, dass er Forschung zum Beispiel vorangetrieben hat. Am Ende ist, glaube ich, die wichtigste Größe für uns die Frage, ob wir vermehrt Todesfälle gehabt haben und gar nicht so sehr die Infektionszahlen. Und wenn man sich die Todesfälle aber anschaut, hat Deutschland wirklich sehr gut und gehandelt, hat beste Medizin auf den Intensivstationen walten lassen und auch die Erkrankten oder die auch schwer Erkrankten optimal behandelt. Und im Moment sehen wir ja in Deutschland keine Übersterblichkeit, wie sie in anderen Ländern vorhanden ist.
Es gab einen wochenlangen Streit über die Infektionsrate oder das Infektionsgeschehen bei Kindern und Jugendlichen. Sind wir heute schlauer?
Nein, leider glaube ich immer noch nicht. Also die virologischen Daten suggerieren, dass Kinder genauso oder weniger infektiös sind als Erwachsene. Wir haben dafür bisher eigentlich keine besseren Daten. Wenn wir nach Holland aber schauen und da einen pragmatischen Blick wagen, dort haben die Kitas mittlerweile schon 6 Wochen offen und 300.000-400.000 Kinder gehen in die Kita und wir sehen keine vermehrten Ausbrüche durch die Öffnung der Kitas. Daher ist anzunehmen, dass sie nicht unbedingt zur Vermehrung oder Verbreitung von SARS-CoV-2 beitragen.
Herr Professor Strick, Sie haben mit der Heinsberg-Studie eins der ersten regionalen Infektionsherde im Intensiv wissenschaftlich untersucht und dann gab es darüber sehr viele Debatten, auch Kritik an der frühen Veröffentlichung. Würden Sie es heute genauso nochmal machen?
Nun, ich würde immer wieder diese Studie durchführen, weil ich finde es enorm wichtig zu verstehen, wie hoch die Infection Fatality Rate, also die Sterblichkeitsrate von SARS-CoV-2 ist. Ich würde auch die Zwischenergebnisse früh veröffentlichen, da das ein Wissen ist, was jeder so schnell wie möglich haben sollte. Genauso wie wir ja damals Geruchs- und Geschmacksverlust als typisches Symptom der Coronavirus-Erkrankung als erste gleich zur Presse gegeben haben, ohne es veröffentlicht zu haben, weil wir fanden, das ist etwas, was Menschen in dieser Pandemie wissen müssen. Die Kritik richtete sich an die Verpackung, also wie es präsentiert wurde. Das würde ich im Nachhinein anders machen, aber im Nachhinein auch hier ist man immer wieder schlauer. Aber die Studie selber würde ich genauso wieder durchführen.
Wünschen Sie sich eigentlich ein Ende der Pandemie auch, damit die Virologen und die Forscher endlich wieder so ein bisschen jenseits des Rampenlichts der Öffentlichkeit forschen und arbeiten können?
Was ich wichtig finde, ist, dass man nicht vergessen darf, dass wir zum Beispiel mit HIV auch noch eine Pandemie derzeit haben, die im Moment komplett in den Hintergrund rückt. Mhm. Morgen fängt die Welt-AIDS-Konferenz in San Francisco virtuell an. Wenn man sich die Zahlen anschaut von Neuinfektionen und auch die vermuteten Anzahl von zusätzlichen AIDS-Toten durch Covid-19, weil eben Lieferketten abgebrochen sind, finde ich es wichtig, dass wir Virologen, aber auch Epidemiologen und Infektiologen die Möglichkeit haben, auch sich um die anderen Pandemien zu kümmern und dass wir auch da die Aufmerksamkeit drauf richten können.
Herr Professor Strick, wir hoffen jedenfalls, dass Sie uns mit Ihrer Expertise erhalten bleiben, auch in der Öffentlichkeit, und bedanken uns für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Es ist ein Schaulaufen der Top-Ökonomen hier bei uns auf der Pioneer One. Kaum hatte sich vergangene Woche der Vorsitzende des Sachverständigenrats, der Wirtschaftsweise Professor Lars Feld, von Bord verabschiedet, da kam der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft zu Besuch. Von Michael Hüter wollte ich natürlich wissen, wie er auf das Konjunkturpaket mit dem Wumms schaut und wie er die einzelnen Maßnahmen darin beurteilt, zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung. Schönen guten Tag, Herr Professor Hüter, an Bord der Pioneer One.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich hier zu sein.
Wir sind ja beide Rheinländer mit diesem Mikrofon vor der Nase, sieht ein bisschen aus wie die Pappnase.
Ja, nur die Farbe ist nur ungewöhnlich, aber passt. Ne?
Lassen Sie uns über die ernsten Dinge des Lebens reden. Wir sind in einer ernsthaften Wirtschaftskrise, so viel ist, glaube ich, bekannt. Und die Regierung hat sich mit der Unterstützung vieler Ökonomen auf ein umfassendes Konjunkturpaket geeinigt. Was ist Ihrer Meinung nach eigentlich die treffsicherste, die wirksamste Maßnahme darin?
Es ist nicht eine, sondern es ist das Paket. Das Paket, das auf Konsum zielt, und zwar auf private Haushalte, die traditionell eine hohe Konsumquote haben oder sogar beschränkt sind in ihren Mitteln. Also wenn wir denen mehr geben, beispielsweise Familien, der Familienbonus ist wichtig. Die Mehrwertsteuer greift in der Breite, das sind 20 Milliarden, die durch die Absenkung ins System gegeben werden. Und ob das jetzt beim Konsumenten hängen bleibt oder weil die Preise nicht ganz oder nur halb mit angepasst werden im Handel bzw. in den dahinterliegenden Ketten, ist ehrlich gesagt mir ziemlich egal. Hauptsache, wir haben einen Impuls, der zeitlich jetzt genau richtig kommt, der befristet ist und der dadurch auch mit in den anderen Maßnahmen, mit der EEG-Umlagenabsenkung, mit der Sozialgarantie zielgenau ist.
Warum macht es Sie so sicher, dass er wirkt? Weil Sie wollten ja sogar noch eine höhere Absenkung der Mehrwertsteuer haben. Warum sind Sie für dieses befristet Absenken der Mehrwertsteuer?
Nun, man muss immer daran erinnern, Konjunkturpolitik soll ja eigentlich nur eine Funktion erfüllen. Sie soll den Trend drehen. Und wenn eine Beruhigung eingetreten ist und was wir in unseren Umfragen sehen, die angebotsseitigen Probleme, also Beschaffung von Vorleistungen, Einsatz der Beschäftigten, die haben sich deutlich reduziert. Das war Thema im April, Mai schon weniger hat sich deutlich reduziert. Aber die Inlandsnachfrage und auch die Auslandsnachfrage sind ein Thema. Inlandsnachfrage, können wir das machen? Also brauchen wir in so einer Situation konsumnahe Instrumente. Und das ist halt keine Präzisionschirurgie, sondern es ist schon einmal der Vorschlag Hammer, da haut man einmal auf den Pudding. Das ist schon richtig, aber wir haben nicht wirklich ganz präzise wirkende Dinge.
Und die Inlandsnachfrage ist in diesem Jahr wichtiger als zu früheren Konjunkturpaketzeiten, weil das Ausland, die Exportmärkte USA, China gerade mehr oder weniger ausfallen?
Naja, weil wir da eine sukzessive automatische Korrektur sehen. Wir werden wahrscheinlich überrascht sein, wie unsere Position in China ist. Meine These ist, China wird für die meisten Unternehmen besser sein in diesem Jahr als 2019. Wir sehen dort ein wirkliches V, also nicht nur in den Stimmungsindikatoren, sondern auch in den Auftragseingängen, in der Produktion. Für viele Unternehmen, die dort tätig sind, sind die letzten Monate besser gewesen als die Vergleichsmonate 2019. Deswegen bin ich da nicht so pessimistisch. Wir können es aber auch nicht wirklich beeinflussen. Wichtig ist, was wir dazu tun und damit wir Europa in den Impuls setzen. Die Franzosen tun was, alle anderen tun was. Und insofern ist das jetzt zur rechten Zeit genau der Impuls, der uns dann auch hoffentlich wirklich hilft.
Ja. Also das V-Szenario auch aus Ihrer Sicht bisher das Wahrscheinlichste?
Ja, es ist ja eine Krise, die nicht im Ökonomischen begründet ist und wir haben keine Trümmerbeseitigung danach. Also wir müssen nicht Banken neu aufbauen. Wir haben natürlich Branchen, die nachhaltig geschädigt sind oder länger geschädigt sind. Ich sage mal Schaustellergewerbe, der ganze Veranstaltungsbereich. Aber im Kern sehen wir es, dass Menschen auch wieder konsumieren. Wir sehen bei den langlebigen Konsumgütern in den USA schon wieder das Niveau wie vor der Krise. Wir sehen beim Einkaufsmanagerindex Industrie in den USA das Niveau über 50. Das heißt, es ist eigentlich auf Expansion gestellt und da hinein diese Wirkung.
Nachfrage ist Psychologie. Die Menschen müssen Lust und Laune entwickeln, um einzukaufen und natürlich ihre Unsicherheit ablegen. Wenn ich überlege, 7 Millionen Menschen in der Kurzarbeit, man weiß nicht, wie viele davon am Ende in der Arbeitslosigkeit landen. Viele halten ihr Geld zusammen, weil sie nicht wissen, was kommt. Wie kann ich da einen Stimulus wirklich auch in die Taschen, in die Portemonnaies der Leute bringen?
Wenn sich gleichzeitig, und das ist natürlich wichtig, auch der Eindruck verstetigt, dass wir nicht in eine hohe Arbeitslosigkeit hineinlaufen. Die letzten Daten waren eigentlich durchaus in diese Richtung. Die Erwartungen waren 100.000, Anstieg der Arbeitslosigkeit, saisonbereinigt im Juni, es waren etwas über 60.000. Wir sehen bei der Kurzarbeit Beruhigung und meine These ist, dass die meisten Unternehmen im Herbst mit der Kurzarbeit deutlich zurückfahren. Es wird noch einige geben, die dabei bleiben, also bestimmte Bereiche, die nun gar nicht anlaufen.
Kultur, Veranstaltungen.
Ja. Aber jetzt müssen wir auch ehrlich sein, so wichtig das ist, ist gar keine Frage, aber vom volkswirtschaftlichen Impuls ist natürlich der Maschinenbau, der Anlagenbau, die Chemie, der Automobilbau, die Breite der Dienstleister wichtig. Und wenn das alles läuft, dann haben wir auch, glaube ich, hinreichend Zuversichtsanlass.
Herr Hüther, ich habe als Volkswirt der Uni Köln immer gelernt, solide Finanzpolitik ist ein Wert an sich. Mhm. Das hat man mir Semester über Semester eingetrichtert, auch als ich mal beim Institut der Deutschen Wirtschaft als studentische Hilfskraft gearbeitet habe. Jetzt habe ich das Gefühl, alle Volkswirte inklusive Michael Hüther sind der Meinung, haut auf den Pudding, gebt das Geld raus. Wir haben einen 150 Milliarden Nachtragshaushalt, wo sich manch einer ja fragen könnte, ist das wirklich alles notwendig und wie kommen wir da wieder runter von diesen Schulden? 80% des BIP vielleicht nächstes Jahr.
Naja, wir haben ja die Blaupause der Finanzkrise. Auch dort oder damals hat es einen ähnlichen Konsens gegeben. Es gab nur ein, zwei Ökonomen, die vielleicht gesagt haben, Gottes Willen, überhaupt nichts tun. Und wir haben in der Finanzkrise in ganz kurzer Zeit 20 Prozentpunkte mehr bei der Schuldenstandsquote gehabt, denn da waren wir vorher auch bei 60 und sind auf 80 hochgegangen. In dem Jahrzehnt danach, bis 2019, also bis zu dieser Krise, ist es gelungen, wieder Maastricht-konform zu werden, die 60% Schuldenquote wieder zu erreichen. Warum?
Durch Niedrigzinsen?
Ja, aber das ist der eine Hebel. Der viel entscheidendere Hebel ist der Beschäftigungsaufbau. In der Finanzkrise hatten wir 40 Millionen Menschen in Arbeit. Vor der Krise hatten wir jetzt 45 Millionen, also 5 Millionen mehr in Arbeit, und zwar zu guten Löhnen. Wenn die nämlich nicht zu guten Löhnen beschäftigt werden, hätten wir nicht einen Überschuss im Staatshaushalt gehabt. Wir haben pro Einwohner das höchste Steueraufkommen in realen Größen, das wir je hatten. Das ist über lange Zeit sehr stabil gewesen, so bei 4.200 Euro, liegt jetzt bei über 6.000 Euro vor der Krise. Das zeigt, hier liegt der Hebel. Und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass, wenn wir nach vorne schauen, der Tilgungsplan des Bundesfinanzministers auf 20 Jahre ab 2023 klingt jetzt sehr lang. Aber wir werden über eine Aktivierung von Arbeit, von Arbeitsplätzen, und dass die nicht ganz wegbrechen, sehen wir im Augenblick, sondern dass wir ganz zuversichtlich sein können, einen wesentlichen Hebel haben, das auch wieder hinzukriegen.
Woher wissen Sie eigentlich, dass die Schuldenbremse nicht dauerhaft ausgesetzt bleibt? Ich kenne kaum politische Kräfte, die freiwillig zurückgehen in einen Konsolidierungsmodus nach einer Krise. Man sieht ja, dass man nicht mal mehr in der Lage ist, ein Soli abzuschaffen, obwohl die Gründe dafür längst entfallen sind.
Naja, man wird sehen, dass diese Schuldenbremse natürlich auch Probleme bereitet. Und es ist ja nicht nur so, dass sie, sagen wir mal, eine konservative Erzählung hinter sich hat, nach dem Motto, wir dämmen den Staat in seiner Ausgabentätigkeit ein. Es gibt auch eine linke Erzählung dazu, die sind auch freudig mit einer Schuldenbremse unterwegs, weil es Steuersenkungen verhindert. Und insofern müssen wir uns anschauen, und das ist auch politökonomisch beschreibbar und auch beschrieben worden in Studien, was haben wir eigentlich gelernt in den 10 Jahren? Wir haben gelernt, das Beste ist Wachstum durch stabile Arbeitsplätze, wettbewerbsfähige Arbeitsplätze. Dann müssen wir auch investieren, und ich glaube, dass der Staat jetzt einfach mehr tun muss, aus zwei Gründen. Erstens haben wir die Strukturthemen der Vergangenheit, Dekarbonisierung, Digitalisierung, Alterung der Gesellschaft. Und zweitens, das ist so meine Ableitung aus dieser Corona-Krise, Menschen und Gesellschaften unter diesen Bedingungen brauchen mehr Stabilität, Resilienz. Das heißt also, wir müssen sehr genau überlegen, was tun wir mit unserem Geld im Bereich Bildung, im Bereich soziale Inklusion, im Bereich soziale Abfederung und neue Chancen geben. Die Grundrente ist beispielsweise kein Beispiel dafür, weil sie noch nicht mal zielgenau ist. Aber dass man Menschen etwas an Perspektive gibt, die ein Leben lang gearbeitet haben, nicht in die Grundsicherung vielleicht so leicht reinkommen, das hätte man anders mit einer Freibetragsregelung zielgenau ja machen können. Also das, glaube ich, wird auch ein Bedarf sein, dem werden wir uns nicht entziehen können. Gesellschaften stehen im Wettbewerb miteinander, und Gesellschaften, die diese Robustheit und Resilienz geben, meine These, werden wettbewerbsfähiger auch unter anderen Gesichtspunkten sein.
Letzte Frage, lieber Herr Hüther, Ihr persönliches Kaufverhalten. Werden Sie eine größere Anschaffung jetzt vorziehen aus dem vielleicht nächsten Jahr und die ermäßigten und niedrigere Mehrwertsteuer nutzen?
Ja, bin vertieft darüber nachdenken, ob wir uns E-Bikes zulegen. Und da ist ja so viel technischer Fortschritt unterwegs, wo man nicht die schweren Batterien mehr hat, sondern eingebaut in Rahmen. Und das finde ich schon außerordentlich spannend. Und da ich privat ja am Taunus wohne, geht es da immer so ein bisschen rauf und hoch. Also das, und man wird ja auch älter. Also insofern, das, glaube ich, wird jetzt passieren.
Können wir als jemand, der gerade auf einem Elektroschiff dieses Interview führt, natürlich nur nachhaltig unterstützen. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Hüther.
Sehr gerne, Herr Brücker.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
In den USA startet so langsam wieder die Berichtssaison. Und die Zahlen für das gerade abgelaufene zweite Quartal des Corona-Jahres werden jetzt veröffentlicht. Wer in Amerika in dieser Woche den Anfang macht, darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York. Guten Morgen, Sophie.
Hi, guten Morgen.
Ja, Sophie, und welche Unternehmen preschen mit Quartalszahlen vor und wie werden sich die wohl deiner Meinung nach auf die Märkte auswirken?
Wir haben gedacht, das erste Quartal von Delta war schlimm mit 51 Cent Verlust pro Aktie. Aber fürs zweite Quartal, das eben im Juni geendet ist, werden mehr als $4 Verlust pro Aktie erwartet. Also, das ist ein Vorgeschmack, Michael, darauf, wie unangenehm die Berichtssaison eben werden könnte für die Anleger. Es wird der größte Gewinnrückgang für S&P 500 Unternehmen erwartet seit 2008 mit 44% Minus. Und das steht natürlich krass im Widerspruch zu der explosiven Rallye an den Aktienmärkten. Und die könnte bald vorbei sein, ohne dass ich jetzt eine Kristallkugel habe.
Ja, und dann, Sophie, lass uns doch auch über deinen eigenen Podcast reden. Heute veröffentlichst du wieder eine neue Folge von Wall Street Weekly. Was ist dein Thema?
Investment-Apps wie Robinhood. Und worauf der Name ja schon anspielt, sie wollen den Zugang zum Aktienmarkt demokratisieren, sodass nicht nur die Reichen investieren, also das ist die Idee. Sie locken also junge Menschen vor allem mit sehr verspieltem Design, Konfetti und einer Art Rubbellosen. Und das mit verheerenden Folgen auch für diese unerfahrenen Einsteiger. Und tatsächlich war so ein 20-jähriger Erstinvestor in der Lage, Put-Spreads zu handeln. Und zwar mit ordentlich Margin, sprich mit von Robinhood geliehenem Geld. Das vervielfacht Gewinn, aber eben auch Verlust. Und in diesem sehr extremen Fall hat er eine negative Bilanz gesehen von $700.000, als er die App geöffnet hat eines Abends und war so verzweifelt, dass er sich das Leben genommen hat. Ich rede mit seinem Cousin, selber ein Analyst, und mit einer Verhaltensökonomin, die mir erklärt, wie und warum wir überhaupt Risiko eingehen beim Anlegen und warum wir dieses Risiko vielleicht auch eben oft falsch einschätzen.
Und was, Michael, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Ja, die Kollegen vom Hauptstadt-Newsletter haben eine Geschichte recherchiert, die gar nicht mit der Corona-Krisenbekämpfung zu tun hat. Die Große Koalition plant im Schatten der Pandemie eine echte Reform. Und zwar eine Pflegereform. Die Leistungen sollen ab 2021 angepasst werden, also steigen. Und es geht vor allem um die stationäre Pflege. Ein Thema, das Millionen in diesem Land betrifft. Und die Kollegen haben die Details exklusiv für unsere Pioneers recherchiert.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Naja, dass Deutschland im Sozialismus angekommen ist. Zumindest, wenn man die strenge Definition von Helmut Kohl anlegt. Der Altkanzler hat nämlich mal gesagt, bei einer Staatsquote von 50% beginnt der Sozialismus. Und da sind wir dank der milliardenschweren Corona-Hilfspakete in diesem Jahr angekommen. Laut EU-Kommission werden wir 54% erreichen. Das bedeutet, mehr als jeder zweite Euro wird in diesem Land vom Staat ausgegeben. Der ehrbare Kaufmann wird abgelöst vom aufrechten Staatsmann. In seinem Erste-Hilfe-Koffer befinden sich jetzt nicht nur schier endlos verfügbare Rettungsmilliarden, sondern auch das Grabtuch der freien Marktwirtschaft. Der frühere IFO-Präsident Hans-Werner Sinn hat unlängst vorgerechnet, dass der Bund haushaltswirksame Krisenmaßnahmen von 1,3 Billionen Euro beschlossen hat. Sein Kommentar dazu? Atemberaubend. Dem können wir wenig hinzufügen. Vielleicht braucht der Staat nicht nur eine gut gefüllte Staatskasse, sondern allmählich auch eine echte Exit-Strategie.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die lebenden Rocklegenden, die Rolling Stones, nach über 5 Jahrzehnten endlich mal wieder eine Nummer 1 in Deutschland haben. Ihr aktueller Song, Living in a Ghost Town, ist in dieser Woche an der Spitze der Charts. Die letzte Nummer 1 hatte die Band tatsächlich 1968 in Deutschland mit dem Song Jumpin' Jack Flash. Danach haben es die Stones nie wieder an die Spitze der deutschen Charts geschafft. Das hat mich wirklich überrascht. Sie waren überhaupt nur 7-mal seit der Bandgründung vor gefühlten 150 Jahren auf dem Spitzenplatz. Klar ist Satisfaction da natürlich mit dabei gewesen. Aber wenn Sie mich fragen, welcher Song unbedingt auch an die Spitze der Charts gehört hätte, dann hätte ich gesagt Sympathy for the Devil. Und gerne auch noch Brown Sugar. Naja, und auch meine persönliche Nummer 1 hat es leider nicht in die Charts gebracht. Für mich bleibt sie trotzdem an der Spitze. Angie. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese Woche. Ihr Michael Bröker.